Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Auch von mir seien Sie herzlich gegrüßt, zu Hause und auch diejenigen, die hier in der Kirche sind. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, das Thema heute, der unvermeidliche Konflikt. Ich habe ein bisschen länger über diesem Thema gebrütet, weil ich dachte, das ist nicht so ein prickelndes Wort, über Konflikte zu reden, über Vertrauen und den Auferstandenen und Trost ist besser. Aber ich habe gedacht, ich stelle einen wichtigen Gedanken des Predigttextes in den Mittelpunkt, den es gar nicht so selten im Neuen Testament gibt. Nämlich, dass wenn ein Mensch von Jesus hört, es dazu kommen kann, wie Matthias Dieker es zu Beginn sagte, zu einem Konflikt zwischen dem, was man vorher gedacht hat und bisher. Und was jetzt von Jesus kommt. Man könnte es auch anders nennen, zu einem Konflikt zwischen meinem und Gottes Lebenskonzept, zwischen dem, was ich denke, wie Gott ist und wie er wirklich ist. Und auch in den Gesprächen mit Menschen sollten wir nicht verwundert sein, wenn wir an Punkte kommen, an denen auch uns heftig widersprochen wird. So wie es bei Paulus in Athen heißt, als sie von der Auferstehung hörten, begannen die einen zu spotten. Wir müssen das auch mal aushalten und auch lernen auszuhalten. Wichtig ist mir allerdings Folgendes, ich bitte mal die Kamera auf den ganzen Altarraum zu gehen, dass die Menschen sich jetzt nicht nur reiben an mir, an meiner Person, weil ich so komisch bin oder wir als Gemeinde so komisch sind, sondern dass der Konflikt, ich zeige es jetzt mal an, wirklich passiert zwischen den Menschen und ihm oder ihm, den Auferstandenen. Da muss der Konflikt laufen. Wir stehen genug den Menschen im Wege, aber es gibt auch einen Konflikt zwischen dem Denken, was wir bisher hatten, und Jesus selber. Und darum soll es heute gehen. Und wir wollen dem in drei Schritten nachgehen. Der erste, es beginnt seltsamerweise mit einem Konflikt in Paulus selber. In Paulus entsteht ein Konflikt zwischen seinem Glauben, den er von Jesus hat, und dem, was er in Athen wahrnimmt. Paulus kommt in diese Kulturhauptstadt der Antike. Sie hat über Jahrhunderte und Jahrtausende das Denken geprägt. Was dort vorher gedacht wurde, kam später im ganzen Römischen Reich an. So ähnlich wie das in der Französischen Revolution in Europa war, davon leben wir noch heute, von diesem Gedankengut. Oder meine Generation von den sogenannten 68ern. Da hat etwas geprägt, eine ganze Kultur. Und Paulus, von Gott herkommend, da heißt es, interessant, er grimmte in seinem Geist. Also da passiert etwas in ihm. Und ich habe mich gefragt, was passiert da? Ist Paulus so ein Kulturbanause, irgend so ein miesepetriger Fundamentalist, der diese großartige Kultur, und wenn man damals durch Athen ging, war das noch, ich war noch nicht da, aber ich habe es mir sagen lassen, war es noch imposanter, als es heute ist. Und Baedeker, die Reiseführer, liegen dieser Stadt noch heute zu Füßen. Und Paulus, der geht da durch und er ergrimmt im Geist. Was passiert da? Nun, ich glaube, er ist nicht miesepetrig, sondern er schaut tiefer, durch die Steine und Architektur hindurch auf eine Lebensanschauung. Und er nimmt in seinem mit Gott verbundenen Geist wahr, hier stimmt was nicht. Mag es noch so klug erscheinen, mag es noch so gigantisch in den Steinen gehauen sein. Hier suchen Menschen am falschen Ort. Vielleicht kennen Sie das, dass man merkt, hier stimmt was nicht. Sei die Kultur noch so toll, sei diese Show im Fernsehen noch so gigantisch, hier stimmt was nicht. Das ist zu unterscheiden vom menschlichen Ärger über die gottlose Welt oder das gottlose Pack. Das kennen wir vielleicht auch, wenn Menschen unseren Ansichten widersprechen. Das ist bei Paulus anders. Man kann zwischen diesem menschlichen Ärger und diesem starken Wort vom Ergrimmen im Geist unterscheiden, weil das Ergrimmen im Geist eine Zwillingsschwester hat, die der Ärger nicht hat. Und die Zwillingsschwester im Geist ist die Liebe zu den Menschen. Es ist ein wirklich heiliger, nicht menschlicher Zorn, der sich dadurch auszeichnet, dass er die Liebe zu den Menschen nicht verliert, auch wenn man ihren Ansichten widersprechen muss. Deswegen läuft auch jetzt Paulus nicht voller Ärger weg oder verflucht den Ort, sondern wendet sich ihnen zu, fängt an zu predigen, zuerst in den Synagogen, dann auf dem Markt und dann holen sie ihn auf den Areopag der größten Öffentlichkeit, die es damals gab. Und wir merken, wie dieses innere Ergrimmen fruchtbar wird, so wie bei Jesus selber. Er sieht die vor Gott verfallene Welt und wird Mensch, wendet sich nicht von ihr ab. So fängt Paulus an zu predigen. Ich gehe jetzt nicht im Einzelnen auf diese Predigt ein. Er macht das sehr klug, knüpft sogar an. Er beschreibt auch etwas, was er mittragen kann als Christ. Aber irgendwann mal kommt er auf Jesus zu sprechen, dem Paulus sein Leben verdankt und mit dem er durch den größten Konflikt seines Lebens vor Damaskus gegangen ist und dem er jetzt alles zu verdanken hat und der heilsam war, dieser Konflikt. Und dann fängt er von Jesus an zu reden und dann merken wir, wie die Leute nicht mehr mit können. Und dieses sich an Jesus reiben ist unvermeidbar. Denn es geht nicht um ein Rumphilosophieren über Gott und die Welt, sondern um Umkehr und zur Begegnung mit ihm. Und da wird es spannend. Und da entstehen die Konflikte. Deswegen der zweite Punkt heute, der Konflikt mit dem Lebensgefühl einer ganzen Kultur. Und ich habe mich gefragt, wo liegen heute, ich möchte nicht so sehr auf den Predigttext von damals eingehen, wie das damals war, sondern wo liegen heute die Konfliktfelder unserer Kultur zum Evangelium von Jesus? Man kann in einer Predigt nur wenige Dinge andeuten, aber vielleicht es wäre schön, wenn wir ein Gefühl dafür kriegen und auch merken, wie wir darin verwoben sind. Letzte Woche wurde es schon angedeutet in der Predigt meiner Kollegin, als sie davon sprach, dass wir heute für manche nicht mehr gilt, der Herr ist mein Hirte, sondern ich bin mein Hirte. Und weil es in unserem Predigttext um Götter geht, möchte ich das heute vorherrschende Lebensgefühl und Lebenskonzept in Anlehnung an das erste Gebot einmal so formulieren. Ich glaube, dass es das weitgehend trifft, was unsere Kultur bestimmt, nämlich ich bin der Herr, mein Gott. Ich bin der Herr, mein Gott. Das Hauptlebensgefühl, zumindest in der westlichen Welt, geht um mich. Wir leben in einer Zeit, in der der einzelne Mensch zum Maßstab allen Denkens und Entscheidens gemacht wird. Es wird hoffentlich deutlicher, was ich meine. Aber versuchen wir nicht so schnell zu sagen, die Menschen sind komisch, sondern mit Paulus, wie er es in Athen tut, zunächst wahrzunehmen, was am Positiven dahinter stecken könnte. Denn dieser Satz, es geht um mich, ist nicht zu sehr, nicht in allererster Linie zuerst ein Satz des Egoismus, zumindest nicht des Platten, sondern versuchen wir ihn zu verstehen. Besonders in den Nachkriegsjahren haben wir entdeckt, jeder Mensch ist ein einmaliger, ein ganz besonderer und wichtiger Mensch. Und zwar jeder Einzelne. Du und du. Ich kann mich erinnern, in meiner alten Gemeinde hatten wir eine Kibivo, hieß das, Kinderbibelwoche, die hatte das Thema, ich bin einmalig. Ich weiß nicht, war das hier auch mal? Ja, Flo sagt, das war hier auch mal Thema. Ich bin einmalig. Das war das Lied der Kibivo. und die Kinder sangen es und es wurde ihnen zugesprochen, du bist einmalig, der du da sitzt mit Zöpfen und mit Haaren und langen und kurzen Beinen und weiß was ich was. Jeder ist einmalig. Ich bin wichtig, unendlich wichtig. Ja, das sind wir. Nicht ein Tropfen im Meer, sondern du bist wichtig. Sehen Sie, unser Land hat zwei schreckliche Diktaturen hinter sich, den Nationalsozialismus und den totalitären Sozialismus. Einzelne Menschen galten nichts. Wer nicht ins System passte oder in die Ideologie, wurde in KZs und Gulags gesteckt und vernichtet. Da war keiner wichtig. Wurde in Gefängnisse gesteckt und gefügig gemacht. Zu Recht lautete als Antwort der erste Artikel unseres Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Man soll sogar Gewalt einsetzen, um diese Würde zu schützen. Jeder Mensch hat eine unverlierbare Würde, egal was er tut, woher er kommt, welche Religion er hat oder welches Geschlecht. Einmalig, wichtig, Würde. Das ist der Hintergrund. Zu Recht ist das Individuum in den Blick gekommen. Nun, wie das immer so ist, gibt es eine Fortsetzung der Geschichte. Ich habe nicht nur eine unverlierbare Würde, ist das Denken und das Konzept der Zeit geworden. Ich bin nicht nur wichtig, einmalig, sondern ich und dieses Lebensgefühl atmen wir alle. Ich bin es allein, der über sich selbst bestimmt und ein Recht darauf hat, alles zu bestimmen. Und da soll mir keiner reinreden. Einer der epochalen Sätze meiner Generation war, mein Bauch gehört mir. Darüber hat eine Generation gestritten und Rechte wurden erstritten. Mein Bauch gehört mir. Ich, das war der Gedanke dahinter, lasse mich nicht fremd bestimmen. Ich bestimme über mich und ich bestimme sogar über das Leben, was in mir ist, infolge davon als Frau. Paragraph 218. Konsequent wird im Moment weitergedacht. Ein Paragraph davor, 217. Wissen Sie, um was es da geht? Das Recht auf Selbsttötung. Darum wird im Moment gestritten. Innerhalb dieses Denkens, ich bestimme über mich, ist es nur völlig logisch, dass ich auch bestimme, wann ich sterbe. Eine andere Facette unseres Lebensgefühls, könnte man jetzt viel darüber reden, über die anderen Dinge, aber nur eine weitere Facette. Ich bestimme auch, wer ich bin, und zwar zunehmend auch für meinen Leib. Der Leib wird nicht mehr verstanden als etwas, was ich vorfinde und annehme, und dann, das gab es schon immer, schmücke und schminke, sondern der Leib wird selber gestaltet. Und das nicht nur mit Tattoos und Piercings, wobei das auch schon ein Zeichen unserer Zeit ist, dieser Boom, sondern auch mit Operationen. Im Deutschen Ärzteblatt vom Mai 2019 fand ich folgende Sätze. Immer mehr Menschen legen sich in der Hoffnung unters Messer, nach einer Operation besser auszusehen. Die Zahl der Schönheitsoperationen und ästhetischen Eingriffe stieg im vergangenen Jahr um gut 9%. Vor allem, und das wissen Sie alle, wer jetzt kommt, wer sich am meisten operieren lässt, vor allem Männer über 50 gehen häufiger zum Chirurgen. Ich bin die Zielgruppe. Das Verfallsdatum rückt nämlich näher. Einen großen Anteil an der Zunahme haben zudem Brustoperationen bei Frauen. Frauen unterzögen sich zudem öfter Faltenbehandlungen. Ich zitiere weiter aus dem Ärzteblatt. Ganz vorne auf der Liste stehen vor allem bei Jüngeren auch Lippenkorrekturen nach Vorbildern aus Internet und sozialen Medien. Es würden zunehmend junge Frauen mit einem bildbearbeiteten Selfie als Vorbild in seine Praxis kommen, erklärte der Schönheitschirurg Dominik von Lukowitz. Er bezeichnete den Selfie-Boom als gefährlich. Jugendliche würden oft die möglichen Gefahren eines Eingriffs ausblenden. Nur noch mal zur Sicherheit, damit mich keiner missversteht. Es geht nicht darum, schreckliche Nöte hinter dem Kampf um § 218 zu bagatellisieren. Es geht nicht darum, auch selbst bei Schönheitsoperationen zu schnell mit dem Finger auf andere zu zeigen. Es geht um das Konzept dahinter. Ich gestalte alles. Und es ist in diesem Denken nur konsequent, dass sogar die leibliche Geschlechtlichkeit nicht mehr als gegeben hingenommen wird, sondern dass auch sie gestaltet wird. Ich bestimme auch geschlechtlich, wer ich bin, nach dem, was ich denke und empfinde. Es ist nur konsequent. Ein letzter Aspekt. Ich bestimme auch, was Wahrheit ist. Das wird hochphilosophisch in der postmodernen Philosophie verhandelt. Lohnt sich mal einen ganzen Abend drüber zu machen. Aber der Kerngedanke ist, es gibt keine objektive Wahrheit mehr, sondern nur noch meine Wahrheit und deine Wahrheit. Das ist bei einem Unfall an der Kreuzung ein bisschen kompliziert, wenn beide sagen, die Ampel war grün, aber nur eine grün war. Aber in der Philosophie wird es trotzdem so verhandelt, dass man sagt, meine Wahrheit und deine Wahrheit, mein Glaube und dein Glaube. Und wehe einer sagt, es gibt doch den einen Glauben. Ahnen Sie, welches Konfliktpotenzial aufgrund dieses Lebensgefühls, mit dem wir alle groß werden? Dieses Lebensgefühl ist Hintergrund aller Pädagogik in der Schule, jedes TV-Films, jeder billigen Vorabendserie bis hin zum großartigen Hollywood-Film. Das ist die Folie, auf der alles heute gedacht und gemacht wird. Ahnen wir, welches Potenzial an Konflikten dahinter steckt? Und jetzt hören Sie mir auf diesem Hintergrund den Satz aus der Predigt des Paulus. Jetzt, sagt Paulus, fordert Gott alle Menschen an allen Orten zur Umkehr auf. Zur Umkehr von diesem Denken und Lebensstil hin zu einem Denken und Leben von Jesus her. Er hat nämlich einen Tag festgesetzt, an dem durch einen von ihm bestimmten Mann über die ganze Menschheit Gericht gehalten und über alle ein rechtes Urteil gesprochen wird. Diesen Mann hat er von allen vor aller Welt als den künftigen Richter bestätigt, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Nicht ich bestimme, sondern er. Nicht mein Recht, sondern sein Recht soll gelten. Merken wir, in welcher Spannung wir zu dieser Kultur stehen? Gehen wir einen Schritt weiter und folgen mal der Umkehraufforderung des Paulus. Der dritte Punkt und letzte. Durch den Konflikt zum erfüllten Leben mit Jesus. Das Drama ist, finde ich, was sich so toll selbstbestimmt anhört, lässt eine Gesellschaft, und wir sind mitten in diesem Prozess, zunehmend auseinanderbrechen. Denn es gibt keine verbindlichen Wahrheiten mehr. Und das weitere Drama ist, dass dieses Konzept nicht nur zu Rücksichtslosigkeit führt, sondern auch oft zu Überforderung und Vereinsamung. Denn was kennzeichnet das heutige Lebensgefühl? Ich habe dazu diesen kleinen Spiegel mitgebracht. Das ist das Lebensgefühl heute. Ich schaue mich an. Ich bin der Herr, mein Gott. Und wissen Sie, was das Kennzeichen eines Spiegels ist? Man sieht sich und nur sich. Zumindest in diesem schönen Kleinen. Und für dieses Ich muss ich alleine sorgen. Und ich muss in dieser Welt ankommen. Wie mache ich das am besten? Das fängt schon an bei der Frage, welche Foto ich als Auswahl für mein WhatsApp-Profil nehme. Gucken Sie mal auf, warum Sie welches genommen haben. Und weiter, ich muss mir den Sinn meines Lebens selber geben, denn es gibt keinen, der mir den gibt. Und ich muss mir einreden, dass ich es schaffe und dass ich gut bin. Aber was mache ich, wenn meine Nase krumm ist und die Seele Macken hat? Was mache ich, wenn ich keinen Mann oder keine Frau abkriege? Was mache ich, wenn mir nach 10 oder 30 tollen Berufsjahren, manchmal auch eher, auf einmal die Sinnlosigkeit meines Tuns mich beschleicht? Was mache ich, wenn ich älter werde und unattraktiver? Ja, dann gehe ich zur Therapie, bei der man mir sagt, du musst mehr auf dich Acht haben. Aber am Abend, wenn ich voller Achtsamkeit wieder allein vor meinem Spiegel stehe, dann habe ich wieder nur denselben im Blick. Ganz achtsam, aber immer derselbe. Hier merke ich, dass ich ergrimme im Geist, Sie merken es vielleicht auch, bei mir, über eine Gesellschaft, in der Menschen dazu erzogen werden, nur noch sich und ihre kleine Welt zu kennen, aber auch sich selbst überlassen werden. Und zugleich werde ich, wenn ich das auf mich wirken lasse, voller Liebe zu den Menschen, die in aller Überforderung und daraus entstehenden Boshaftigkeit oder Verzweiflung doch einmalig wichtig sind und eine Würde haben. Und sich doch das alles gegen alles Einreden nicht geben können. Wie gut haben wir es als Christen? Ich finde, wir könnten ruhig mutiger davon reden und die Widersprüche ruhig in Kauf nehmen, denn wir haben etwas Tolles, Unglaubliches. Wir als Christen schauen zum Glück nicht in den Spiegel uns selbst an, sondern in die Augen des Auferstandenen. Und diese Augen sprechen nur eine einzige Sprache, die der Liebe. Diese Augen sagen, ja, du bist wirklich einmalig. Sag mir, ich bin wichtig. So wichtig, dass er sogar für mich stirbt. Dass ich eine Würde habe, aber ich muss das mir nicht selber erkämpfen, beweisen, erarbeiten, sondern er spricht sie mir zu. Nicht irgendwer, sondern Gott. Und diese Würde habe ich mit allen Macken, seelisch und leiblich. Das hat Menschen durch Jahrhunderte und Jahrtausende getragen, obwohl sie Gebrechen an Mängel und Mängel hatten an Leib und Seele. Das hat Menschen getragen und zu Menschen, die dasselbe hatten, hingetrieben, für sie da zu sein. Ich bin für dich da. Der Blick des Spiegels ist unbarmherzig. Haben Sie schon mal in den Spiegel geguckt und nicht etwas entdeckt, was Sie nicht mögen? Wenn ich da hingucke, ne, ich entdecke immer etwas, was ich nicht mag. Und sei es auch nur meine wirre Frisur jetzt. Der Blick Jesu ist barmherzig. Und dieser Blick erwärmt mein Herz so, dass ich, wie es das Thema des Gottesdienstes in dieser Woche hier war, warmherzig werde, auch mit anderen. Freilich, auch das gibt es. Diese Augen der Liebe sprechen auch eine Sprache der Korrektur. Und die erste Korrektur ist, sei nicht dein eigener Gott, lass es mich sein. Aber das Eigentümliche ist, wer nicht mehr sein eigener Gott ist, wird menschlicher. Wer nicht mehr sein eigener Gott ist, wird wirklich menschlicher, im guten Sinne. Und bei ihm merke ich, es gibt, nein, er gibt erfülltes Leben. Ja, es ist erfüllender, einem Menschen treu zu sein, als dem scheinbar ihren Satz der Lebensfreiheit zu folgen, wer zweimal mit derselben pennt, gehört zum Establishment. Ja, es ist erfüllend zu sagen, mein Leben gehört dir, Gott, statt zu sagen, mein Bauch, mein Leben gehört mir. Weil seine Liebe so erfüllend größer ist als alles, was ich mir erkämpfen muss. Ich darf mich ins gemachte Nest der Liebe setzen. Das ist viel schöner. Es ist erfüllend, mein Leben und mein Sterben in seine Hände zu geben, um einen gnädigen Tod zu bitten, um die Bewahrung seiner Engel in der Stunde des Sterbens und auf seine Zeit zu warten, statt selber an mich Hand zu legen. Ja, es ist sogar, wie Paulus erkannte, erfüllend, manchmal schwach zu sein, weil ich mich dann nach seinen Kräften ausstrecken kann, die in den Schwachen mächtig ist, auch für mich. Und viele haben es erlebt, diese Macht in ihrer Schwachheit, die erfüllend ist. Und so ist es erfüllend, auch die eigenen leiblichen und seelischen Unzulänglichkeiten durch seine Gnade verwandeln zu lassen, auch auszuhalten, mit ihnen durchs Leben zu gehen. Sie sind manchmal die Quelle, um sich anderen zuzuwenden. Und es ist erfüllend, jeden Tag mit ihm zu beginnen, dessen Gnade, wie es in einem alten Kirchenlied schön heißt, allmorgen frisch und neu ist. Und diese Gnade darf ich nehmen, jeden Tag, wo ich müde und ausgelaugt bin. Kurzum, es ist erfüllend, nicht mehr sein eigener Gott zu sein, nicht mehr sein zu müssen, sondern ihn Gott zu lassen, für mich. Amen. Ich lade Sie ein, zu beten.